MDR Sachsen. Das Wort zum Sonntag.
Fratelli e sorelle, buonasera.
Brüder und Schwestern, guten Abend. So beginnt das Pontifikat von Papst Franziskus am 13. März 2013 auf der Loggia des Petersdomes. Er trägt eine einfache weiße Albe, seine gewöhnlichen Straßenschuhe. Als die Zeremoniare des Vatikans den neuen Papst wie gewohnt pompös einkleiden wollen, lehnt er ab. Ich bin noch kein Eisverkäufer, sagt er lächelnd. Bevor er selbst den traditionellen Segen spendet, die nächste Überraschung. Er bittet das Volk, den Segen für ihn zu erbitten. Schon in den ersten Momenten seines Pontifikates macht er deutlich, was für ein Papst er sein will. Offen, auf die Menschen zugehend, aufmerksam und sich selbst nicht zu wichtig nehmend. José Mario Bergoglio ist der erste Lateinamerikaner auf dem Stuhl Petri. Als Auswandererkind kommt er in Argentinien zur Welt. Seine Familie hatte ihre Heimat Italien wegen des Faschismus dort verlassen. Flüchtlingen und Vertriebenen gilt seine uneingeschränkte Solidarität. Nicht nur aus Gründen des Mitgefühls, sondern weil er die Menschheit als eins sehen möchte. Papst Franziskus ist dabei alles andere als naiv. Er schaut auf die Zusammenhänge. Die Flüchtlinge sind ja nicht die Ursache der Probleme. Sie sind eine Folge von Problemen, die besonders die reiche Welt selbst verursacht hat, indem sie eine ungerechte Weltordnung stützt. Besonders die Christen erinnert er klipp und klar an die Botschaft Jesu. Er wächst in Buenos Aires mit 4 jüngeren Geschwistern auf. Ein aufgewecktes Kind, das gern, aber nach eigener Aussage ziemlich schlecht Fußball spielt und viel liest. Nach seiner Schulzeit jobbt er als Hausmeister und Türsteher, lernt den Beruf eines Chemielaboranten und arbeitet in einem lebensmitteltechnischen Labor. Er wird Jesuit, studiert Geisteswissenschaften, später Philosophie und Theologie. Die Theologie des Volkes des argentinischen Theologen Lucia Guerra beeindruckt ihn so stark, dass sie später sein Papsttum prägen wird. Die Kirche habe eindeutig an der Seite der Armen zu stehen und solidarisch deren Rechte und Teilhabe in Kirche und Gesellschaft einzufordern. So ist es zwar überraschend, aber auch schlüssig, dass er sich als Papst Franziskus nennt. Nach dem populären Heiligen des 13. Jahrhunderts aus Assisi. Mit diesem teilt er das Armutsideal. Wie dieser hat er einen sehr pragmatisch unkonventionellen Leitungsstil, den er nutzt, die Kirche zu gestalten und dabei die Welt nicht aus den Augen zu verlieren. Scharf kritisiert Papst Franziskus eine Weltordnung, die immer weiter wachsen will und in der die Schere zwischen Arm und Reich immer größer wird. Mit Vehemenz setzt er sich für Menschenrechte, Frieden und Gerechtigkeit ein. 1973 wird er der Provinzobere der Jesuiten in Argentinien und 1998 Erzbischof von Buenos Aires. 2001 ernennt Papst Johannes Paul II. Franziskus zum Kardinal. 12 Jahre später ist er Papst. Ein gewöhnlicher Papst ist Franziskus nicht. Er zieht nicht in die päpstlichen Gemächer seiner Vorgänger, sondern bleibt im Gästehaus des Vatikans wohnen. Dort ist er unter Menschen, spricht und isst mit ihnen, immer wieder sorgt er für Überraschungen. Als ein Schweizer Gardist vor ihm salutiert, grüßt er in gleicher, ehrerbietiger Weise zurück. Für Obdachlose lässt er kostenfreie Duschen errichten und Mafiosi werden von ihm kurzerhand exkommuniziert. Wenn seine Brille kaputt ist oder er neue Schuhe braucht, lässt er sich schon mal mit seinem kleinen Fiat 500 in die Stadt fahren. Auch einen alten Plattenladen besucht er, den kennt er schon von anderen Rombesuchen. Und er liebt Musik. Bach und Gregorianik genauso wie Gospel und moderne Rhythmen. Natürlich weiß er, es ist als Papst nahezu unmöglich, sich unerkannt durch die Stadt zu bewegen. Aber das ist für ihn kein Grund, es sein zu lassen. Und die Römer lieben ihn dafür. Aber das sind nur sympathische Randgeschichten. Natürlich sieht auch er die enormen Herausforderungen der Kirche und der Welt. Und hier ist für Franziskus klar, die Kirche hat sich in der Welt einzumischen. Er spricht vor der UNO, vor dem US-Kongress. Er reist in viele Länder, auch in muslimische. Er mahnt und fordert Gerechtigkeit für die Armen und Frieden für die Welt. Er wird gehört und überhört. Die Standing Ovations im US-Kongress verhindern keinen Mauerbau an der Grenze zu Mexiko. Sein Besuch in italienischen Flüchtlingslagern macht dem Sterben auf dem Mittelmeer kein Ende. Sein Gespräch mit dem russischen Patriarchen Kyrill, der den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine religiös verbrämt, frustriert ihn regelrecht. Anstatt über Frieden zu reden, erklärt Kyrill Franziskus 20 Minuten lang mit einer Karte in der Hand die Gründe des Krieges. Franziskus ist bereit, nach Moskau zu gehen, um Wladimir Putin zu drängen, den Krieg gegen die Ukraine zu beenden. Er lässt dies dem russischen Präsidenten auf diplomatischem Weg mitteilen. Eine Antwort bekommt er nicht. In Fragen der Abtreibung ist er eindeutig. Sein Einsatz, der von manchen Kritikern als rückschrittlich gebrandmarkt wird, gehört für ihn zur Verteidigung des Menschenrechts auf Leben. Auch innerhalb der katholischen Kirche stellt sich Franziskus vielen Herausforderungen. Einen großen Schatten wirft der Missbrauchsskandal auf die Kirche. Immer wieder trifft er Betroffene. Er bestärkt sie, über das Böse, das sie erlitten haben, zu sprechen. Gegenüber den Tätern ist er rigoros. Franziskus, der ja auch Jesuit ist, bringt viel jesuitisches Denken in die Kirche ein. Am wichtigsten die Unterscheidung der Geister, das heißt, er verlangsamt die Diskussion, betrachtet die Dinge von mehreren Seiten, weiß, wie wichtig das aufmerksame Zuhören und Abwägen ist. Er setzt auf einen Dialog auf Augenhöhe, die Kraft des ehrlichen Miteinanderringens und Aufeinanderhörens. Er glaubt an ein stetiges Wachsen von Einsichten. Das mag manchem zu langsam gehen. Franziskus aber vertraut darauf, Kompromisse zu finden, die halten. Ein Freund von schnellen, autoritären Entscheidungen ist er jedenfalls nicht. 2020 bis 2024 lädt er zu einer Weltsynode nach Rom ein. Nicht nur Bischöfe kommen und beraten, sondern auch Männer und Frauen, die keine Kleriker sind. Gemeinsam sitzen sie an runden Tischen, diskutieren nach fairen Regeln, so unterschiedlich ihre Blickwinkel auch sind. Trotz mancher sehr gegensätzlicher Positionen gelingt es ihnen, sich auf ein gemeinsames Schlussdokument zu verständigen. Der übliche Stil bei römischen Synoden wäre, dieses Dokument dann dem Papst zu übergeben. Der braucht ein paar Wochen, streicht hier, ergänzt da und gibt es dann final mit seinen Änderungen heraus. Nicht so Franziskus. Er unterschreibt sofort. So sehen für ihn Kompromisse aus, die halten. Eine der wichtigsten menschlichen Eigenschaften ist für Franziskus der Humor. Er lacht gern und nutzt Humor und Ironie auch oft in seinen spontanen Reden. Als er sich bei einem Sturz einen blauen Fleck am Kopf zuzieht, scherzt er, ein Priester habe ihm einen Kinnhaken verpasst, weil er ihn nicht zum Kardinal ernannt habe. Er lädt über 100 berühmte Humorkünstler aus aller Welt in den Vatikan ein, dankt ihnen, dass sie mit Humor und Ironie Menschen zum Lachen bringen, auf diese Weise Grenzen und Vorurteile zu überwinden helfen und auf positive Weise Probleme ansprechen. Wir haben alle schon Papstwitze gemacht, das ist vollkommen klar, sagt Thorsten Sträter, diesmal ohne seine berühmte Mütze. Trotzdem hier zu sitzen und der Papst hält eine Mischung aus Predigt und Rede, das war schon erhebend. Also ich setze mich gleich mal auf einen Espresso in die Ecke und überlege, ob ich wieder in die Kirche eintrete. Thorsten Sträter war zwar evangelisch, aber es ist ja der gleiche Gott. Michael Mittermeier und seine Frau Gudrun schenken dem fußballbegeisterten Papst ein Trikot der deutschen Nationalelf. Darauf die Aufschrift Franziskus 10. Die trug schon Maradona und die 10 Gebote gibt's schließlich auch. Doch dann werden sie ernst. Sie bitten Franziskus, ihre 4 toten Kinder zu segnen. Und Franziskus segnet sie. Lachen und Weinen liegen oft beieinander. Franziskus hat sein Potenzial ein Leben lang ausgeschöpft und bis zum Schluss versucht, diese Welt zu einem besseren Ort zu machen. Die Wahrheit ist, dass der Herr die Uhr des Lebens ist. Und ich mache einfach weiter, sagte Papst Franziskus noch vor einigen Monaten. Nun ist seine Uhr auf dieser Welt stehen geblieben.